So lebt Gott Beziehung. Ja, wenn man das wüsste, oder wie Gott ganz genau Beziehung lebt, als ich das so lebe, dann habe ich gedacht, dass er gerade bescheiden ist, er ja nicht. Wenn ich da behaupte, so lebt Gott Beziehung. Aber es ist ja schon so, manche von euch kennen vielleicht das Heftchen von Campus für Christus, wo früher Gott persönlich kennenlernen geheißen hat, wo die vier geistlichen Gesetze drin waren. Und heute heisst es ja irgendwie etwas davor. Aber Gott persönlich kennenlernen, das ist ja etwas, wo man eigentlich ein bisschen mit Evangelisation in Verbindung bringt. Quasi so fängt das Leben als Christ an. Aber es geht ja auch so weiter. Also, das ist ja wie wenn man heiraten tut, oder? Das, so fängt die Ehe an, aber die Ehe geht ja weiter. Man lernt sich dann nach der Hochzeit noch besser kennen, manchmal auch gerade an der Hochzeit selber. Meine Frau hat zum Beispiel dann so Kruseri machen lassen für die Hochzeit. Habe sie vorher nie so gesehen. Also es fängt eben schon die Hochzeit an und dann geht es ja dann weiter und das geht ja das Leben lang weiter, oder? Wo man sich immer besser kennenlernt. Und das ist eine Freude, aber das ist auch eine Aufgabe, das ist eigentlich auch eine Berufung von der Ehe, dass man immer näher sich kennenlernt. Und das ist ja dann auch schön, dass man eben nicht allein ist, sondern wirklich eine Herz-zu-Herz-Verbindung hat. Und etwa so geht es auch mit Gott. Also wir fangen unser Leben mit Gott an. Oft ist das auch ein Prozess. Irgendwann einmal kommt der wichtige Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen tun, dem Hirt und König anvertrauen tun. Und dann fängt eigentlich unser Leben als Christ an. Aber dann geht es ja ein Leben lang weiter. Durch Jesus Christus kommen wir immer näher am himmlischen Vater. Und dann ist es eben nicht schlecht, wenn man weiss, wie tickt Gott. Und da könnte man natürlich Verschiedenes sagen. Wie tickt Gott? Was meint er? Was kommt er gerade so in den Sinn? Was ist ein Kennzeichen, was ist eine Eigenschaft von Gott, die man wissen muss, wenn man mit ihm in einer Beziehung steht? Barmherzig, danke. Wie? Eifersüchtig? Viel Geduld? Entschuldigung? Dauert an, ja. Ja, wunderbar, danke. Liebe, wunderbar. Humor, ja genau, sehr gut. Also ich bin jetzt, ja. Lasst uns Freiheit, danke vielmals. Genau, das sind alles wunderbare Eigenschaften. Ich habe mich jetzt auf eine konzentriert, wo meine Frau schon verraten hat. Sie hat aber nicht gewusst, was ich rede. Mit Eifersucht. So lebt Gott Beziehung mit Eifersucht. Und ich habe zwar das genommen, weil das etwas ist, wo man oft nicht so daran denkt. Ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Vielleicht habt ihr jetzt gerade diese Frage. Also Eifersucht. Oder Eifersucht immer oft mit etwas in Verbindung bringen, wo negativ ist. Also gehen wir auf Spurensuche im Alten Testament und da finden wir sehr viele Stellen. Das fällt schon in den 10 Geboten an. 2. Mose 20, 4 bis 6. Du sollst dir kein Abbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also schon in den 10 Geboten, ganz am Anfang, kommt er schon, sagt Gott, dem Volk Israel ganz klar, eins müsst ihr wissen, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Neben mir hat kein Götze Platz. Dann ein bisschen später, 2. Mose 34, 14, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist. Schön. So ein Gottesname, wo man relativ selten besingt. Dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dann 5. Mose 4, 23 bis 24. Hütet euch, dass ihr ja nicht den Bund des Herrn, eures Gottes, vergesst, den er mit euch geschlossen hat und euch ein Götterbild macht in der Gestalt von irgendetwas, das der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Also Gott geht mit dem Volk Israel eben wirklich eine Ehe ein, ein Bund. Ja, ein Bund. Er geht einen Ehebund ein. Und das ist, er macht ganz klar, das ist ein Ehebund und da hat niemand anders Platz. Gott ist sozusagen der Mann und das Volk Israel ist sozusagen die Frau. Und dann aus dem Lied Mose, das ist ein Lied, das der Mose geschrieben hat, bevor er dann heimgegangen ist. Und das ist ein prophetisches Lied. Und er tut dort prophetisch singen wahrscheinlich. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel kränkten sie ihn. Und so weiter. Und dann der Josua, die ganze taffe Stelle, Josua 24, 19 bis 25, da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Dass eure Sünden nicht vergeben, das haben wir übrigens also eine Parallelstelle, ist, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann. Und das meint, verstehe ich so, also aufgrund vom ganzen biblischen Kontext, Rebellion wird nicht vergeben, sondern kann nur aufgegeben werden. Also Gott sagt, also der Josua sagt dem Volk Israel, hey, ihr könnt nicht euch wirklich Gott erwählen, weil er das Volk Israel kennt. Er hat ja durch all die Wüstenwanderungen durch ja immer wieder gemerkt, wie sie immer wieder ein störrisches Volk sind. Und er hat gesagt, hey, ich könnte das nicht eingehen. Ich könnte den Bund nicht eingehen. Weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn ihr gegen ihn rebelliert, dann wird er das nicht durchgehen lassen. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und dann sagt aber das Volk Israel, doch, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann macht es dort den Bund erneuern. Ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Spurensuche im Neuen Testament. Da ist es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt eine einzige Stelle. Wer weiß zufällig, wo die Stelle könnte sein? Steht im Jakobus 4, 1 bis 6. Ich lese den ganzen Abschnitt. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist so eine Sprache, die Jakobus da braucht, die Jesus zum Teil auch gebraucht hat. Das ist eigentlich die Sprache vom Buch der Sprüche. Man kann da nicht wirklich das so verstehen, dass sie wirklich getötet haben und Krieg geführt haben. Sondern das ist die Sprache der Sprüche, die so ganz tough überkommt. Wie zum Beispiel Jesus, der gesagt hat, wenn dich das rechte Auge zur Sünde verleitet, dann riss es aus und wirf es weg. Dann ist es besser, einäugig in den Himmel zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle. Das meint Jesus offensichtlich nicht wörtlich. Weil man kann nicht selbstverständlich gut mit einem Auge in die Hölle kommen. Das tut ja auch. Das geht dann immer an und genau die gleichen Signale das Hirn weiterleiten. Das ist einfach so eine taffe Sprache, die extra so gemacht ist, dass einem eben einfährt. Und das braucht da der Jakobus, die Sprache. Das war übrigens ein Bruder des Herrn, also ist ein Halbbruder von Jesus. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und jetzt kommt's. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Das ist ein sehr schwieriger Bibelvers zum Übersetzen. Ich habe, glaube ich, etwa 10 Übersetzungen angeschaut und jede einzelne Übersetzung tut es anders übersetzen. Und es hat eben mehrere Schwierigkeiten in diesem Text. Ich habe es auch noch im Griechischen nachgeschaut. Also die eine Schwierigkeit ist ganz sicher die, dass einfach nur das Wort Geist steht. Und Geist kann im Urtext, im Griechischen, wenn nur Geist steht, kann das eben zweierlei bedeuten. Mit Geist kann natürlich der Geist Gottes gemeint sein. An vielen Orten ist das so. Aber mit Geist kann auch das Herz gemeint sein. Dem, was wir heute so Herz sagen. Also dort, wo der Geist Gottes eben den Wohnung nimmt. Also der Geist Gottes nimmt Wohnung in unserem Geist. Darum steht zum Beispiel, die Geister sind den Propheten untertan, im 1. Korinther 14. Das ist dann nicht gemeint, dass irgendwie mehrere Geist Gottes würde geben, sondern da ist eben die Meinung, der Geist von den Propheten, wo das Gefäß ist für den Geist Gottes, der Geist können die Propheten, der ist ihnen untertan. Und darum kann man auch, wenn man zum Beispiel prophezeit oder wenn eine Sprachenrede wiedergegeben wird, darum kann das jederzeit gestoppt werden. Weil eben der Geist Gottes in unserem Geist wohnt und das haben wir im Griff. In der Regel. Also das ist eine Schwierigkeit. Und dann ist auch noch die Schwierigkeit, dass eben das Wort eifersüchtig steht. Und das ist eben wirklich so. Ich persönlich tue es eher so, das ist jetzt nach Elbenfelder und das ist auch ein Elbenfelder-Fußnote. Oder ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Und wenn man die neue Genfer Übersetzung anschaut, dann merkt man, die neue Genfer Übersetzung tut die zwei, beide Sinn wie zusammennehmen. Und sagt dann, bezieht sich wahrscheinlich auf Bibelstellen vom Alten Testament, wie jetzt eben Teilbibelstellen, die ich euch jetzt schon bereits vorgelesen habe. Also da drin kommt das vor. Eifersüchtig. Also im Neuen Testament ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Egal, ob er jetzt eifersüchtig nach unserem Geist, also nach unserem Herz sich sehnt, oder egal, ob damit gemeint ist, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, ein eifersüchtiger Gottesgeist ist, was ja nun mal logisch ist, weil wir einen dreieinigen Gott haben. Und es ist klar, wenn Gott, der Vater im Alten Testament sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dann ist ja Gott, Gottesgeist im Neuen Testament natürlich auch ein eifersüchtiger Gott. Das heisst, er lässt es nicht durch, wenn wir Götzendienst tun. Da kommt das Wort Ehebrecherinnen vor. Das erinnert eben wieder an den Bund. Und im Neuen Testament ist es ein neuer Bund. Und darum ist eben auch die Eifersucht, weil es geht um einen Ehebund. Ich wäre auch eifersüchtig, wenn Eva plötzlich irgendwie mit einem Mann zu Nacht essen gehen. dann würde ich sagen, ja, hey, Moment mal, mit wem gehst du genau essen?
Kaffee mit dem Mann.
Ja, genau. Genau. Es gibt natürlich auch krankhafte Eifersucht, von dem rede ich ja dann nicht. Aber Eifersucht ist in einem, jetzt im gesunden Sinn, ist eine völlig normale Reaktion. Weil der Ehebund ist zwischen zwei, die eins werden. Und der hat nicht jemanden dritt Platz. Und darum ist auch, macht es völlig Sinn, die Eifersucht im Zusammenhang mit Ehebrecherinnen. Und dann sehen wir da Freundschaft der Welt. Freund der Welt, das ist eigentlich der Götzendienst. Das ist der moderne Götzendienst. Und da kann man noch die Hure Babylon von Offenbarung 17 und 18 dazu nehmen. Mit der Hure Babylon in der Offenbarung ist eigentlich genau das die Meinung. Das ist eben die Welt. Gemeint ist die dekadente Kultur und Wirtschaft, die unsere Welt prägt. Das ist die Hure Babylon, das ist die Welt, wo da gemeint wird, dass Freundschaft der Welt nicht einhergeht mit Freundschaft mit Gott. Das schließt sich gegenseitig aus. Also es gibt auch im Neuen Testament noch Götzendienst. Es sind also einfach andere Götzen. Jetzt in unserem Kulturkreis. In Indien gibt es jenste Götzen. In unserem Kulturkreis tut man sie vielleicht eben weniger als Statue anbeten, aber eben die Kultur anbeten. Also die Kultur vor Gott stellen, vor Gottes Bund, Ehebund stellen. Dann ist das eben auch Götzendienst. Da heißt aber so schön, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist ein Zitat aus Sprüche 3,34, wo auch der Petrus wortwörtlich genau gleich brauchen wird. Und Gott gibt tatsächlich größere Gnade. Wenn man nämlich in den 10 Geboten das nachschaut und das ganz genau liest, dann merkt man, dass der Fluch, den Gott androht, geht bis in die 3. und 4. Generation. Der Segen, den er verheisst, geht auf Tausende von Generationen. Also seine Gnade ist viel grösser als seine Erziehungsmassnahmen. Wenn ich Fluch gesagt habe, dann meine ich nicht Fluch, dass man verdammt ist. Das klar, das kommt dann irgendwann einmal, sondern primär mal Fluch, dass Gott uns in die Erziehung nimmt und uns züchtigt, dass wir wieder zu ihm zurückkommen. Und interessant ist, wenn wir jetzt, das so nebenbei, wenn wir jetzt eine Generation mit 20 Jahren berechnet, oder früher haben Frauen ja früher Kinder bekommen, wenn wir jetzt also sagt, eine Generation hat 20 Jahre, dann macht bei 3 Generationen sind das also 60 Jahre, bei 4 sind es 80 Jahre und das babylonische Exil ist 70 Jahre lang gegangen. Und das babylonische Exil ist nichts anderes als eben genau das, was da Gott sagt. Wenn ihr euch andere Götzen nehmt, dann werden das auch eure Kinder darunter leiden. Weil ich nehme euch als ganzes Volk in Züchtigung. Und darum ist dann eben das Volk Israel in das babylonische Exil gekommen, vorher ja schon das Nordisrael ist das syrische Exil. Und interessant ist, dass sie tatsächlich von den Götzen geheilt worden sind. Im Neuen Testament gibt es keine Götzen mehr, keine Statue mehr. Aber es gibt eben doch noch Götzen. Ein wichtiger Götze ist Geld. Habsucht, welcher Götzendienst ist? Kolosser 3,5. Oder andere Sucht ist eben der Welt Freund sein. Das ist eben auch eine Sucht. Also ein Götzendienst, Entschuldigung. Gut, also Gott gibt größere Gnade. Das ist wunderbar. Seine Gnade triumphiert. Also, ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Ja. Ja, weil er einen Ehebund mit uns eingegangen ist. Und genau genommen müssen wir sagen, es ist eigentlich eine Verlobung. Weil nach Offenbarung kommt dann die Hochzeit erst richtig. Aber das Neue Testament zeigt uns das auch. Wir sind wirklich in dem Ehebund drin. Epheser 5, 31 bis 32 sagt der Paulus, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also der Paulus meint damit mir als Gemeinde, wir tun Jesus anhängen. Und wir als Gemeinde, wir sind quasi ein Fleisch mit ihm. Fleisch ist da vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein Leib mit ihm. Wir sind Christi Leib als christliche Gemeinde. Das heisst, wir leben in dem Bund, in dem Ehebund mit Gott. Und es war in der Antike so, wenn man sich verlobt hat, hat das eigentlich schon gegolten. Auch wenn die Hochzeit noch nicht da war. Und wie seriös man Verlobung genommen hat, sieht man zum Beispiel beim Josef, wo die Maria schwanger war. Er hat sie dann nicht bloßstellen. Also das ist, wenn eine Verlobte da fremd gehen würde, dann ist es eben fremdgehend. Die sind schon einander zugesprochen. Und das ist unsere Situation, wo wir drinnen sind. Und die Bibel tut das gar nicht, tut das manchmal wirklich vermischen. Also wir sind schon eben Christi lieb, wir sind quasi schon mit ihm verheiratet, aber die richtige Hochzeit kommt erst. 2. Korinther 11, 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann, das ist ein Zahlwort, einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also wir sind in dem Bund inne, wir sind in dem Ehebund inne und darum ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Und die Eifersucht ist letztlich nichts anderes als eine Auswirkung von seiner Liebe und von seinem Interesse an uns. Also der biblische Gott ist weit weg davon, dass er irgendwie irgendwo fernab von unserer Welt wäre und sich nicht würde interessieren, was auf dieser Welt läuft und sich nicht würde interessieren, was in unserem Leben läuft. Oh doch. Er interessiert sich sehr, was in unserem Leben läuft. Und er interessiert sich sehr, was dein Herz bewegt. Und er interessiert sich sehr, was für eine Stellung er in deinem Herz und in deinem Leben hat. Er hat das Verlangen nach dir. Und das Verlangen hat er am Kreuz wirklich mit, wo Christus am Kreuz gehangen ist, dort ist es sichtbar geworden, das Verlangen. Er hat den höchsten Preis gezahlt für dich. Einen höheren Brautpreis kann man gar nicht zahlen. Und von daher kommt die Eifersucht, weil er das Interesse an dir hat. Und so wie er alles für dich hingegeben hat, so will er, dass du alles für ihn hingibst. Weil wir sind verlobt worden, einem Mann, Christus. Und die Hochzeit werden wir dann im Himmel feiern. Also Eifersucht und Liebe, was ja genannt worden ist von Gott, die kann man gar nicht trennen. Weil Gott mit uns ein Ehebund eingegangen ist, kann man das gar nicht trennen. Ist Gott ein eifersüchtiger Gott? Ja, und wir sollten das auch in unseren Gebeten beachten. Und da komme ich wieder zurück auf Jakobus. Beten ist Beziehung. Das, was wir am Anfang gelesen haben. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und so weiter. Und dann sehen wir da unten, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das übel Bitten, das hat eben damit zu tun, dass der Jakobus seine Adressaten, also die, die den Brief bekommen haben, an die, wo der Brief geschrieben worden ist, seine Adressaten warnt und sagt, hey, Freundschaft mit der Welt, mit der Lust der Welt, mit der teuflischen, also sündigen Lust der Welt, ist Feindschaft gegen Gott. Und wenn ihr in eurem Herz falsche Prioritäten gesetzt habt, wird sich das im Gebet auswirken. Dann werdet ihr im Gebet falsche Prioritäten setzen. Und jetzt die gute Nachricht drin ist, Gott straft kein Gebet. Das ist sensationell. Also wenn wir jetzt falsche Prioritäten gesetzt haben, vielleicht einfach in einem Lebensbereich, und sind wir ehrlich, das kann immer wieder passieren, und wir dort etwas Falsches beten, dann straft uns Gott nicht. Das ist einfach keine Wirkung. Es kann nichts mehr passieren, als dass unser Gebet keine Wirkung hat. Das ist für mich eine gute Nachricht. Aber natürlich hätten wir schon gern Gebet, wo würde erhört werden, oder? Und heisst so ein Gebet, steht in Matthäus 6,33, wo genau das Gegenteil ist von dem Übelbeten. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das Gebet bringt genau das zum Ausdruck, wo eben unsere Lebenshaltung und unsere Herzenshaltung prägen soll. Gott, Jesus Christus, ist unser himmlischer Ehepartner. Er ist unser Herr, er ist unser Oberhaupt. Wir sind mit ihm in einem Bund verbunden. Und wenn wir jetzt ihn als Oberhaupt, als König, als Ehepartner, als Bräutigam ehren, dann tun wir zuerst nach dem trachten, wo ihn bewegt, wo ihm am Herzen ist. Und das ist das Reich Gottes und Gerechtigkeit vom Reich Gottes. Und wenn wir nach dem trachten, dann wird sich Gott um unsere alltäglichen Sorgen kümmern. In dem Ehebund ist es eben wirklich so, Gott, der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, sorgt sich für uns und er will, dass wir uns für ihn sorgen. Und dann ist es fast ein bisschen ähnlich wie die Dreieinigkeit, wo man merkt im Neuen Testament, die ehren sich dauernd. Und die lieben sich. Das ist so das Mysterium von dieser Dreieinigkeit, Trinität Gottes. Das ist ein Gott, der in sich Gemeinschaft ist und wo die drei Personen von dieser Gottheit sich gegenseitig dauernd ehren. Aus voller Liebe heraus. Und in diese Dreieinigkeit will uns eigentlich Jesus hineinnehmen. Das sagt er in Johannes 17. In diese Dreieinigkeit will er uns hineinnehmen und das eben auch unsere Beziehung mit Jesus, die dann prägt ist, dass wir ihn ehren, aus lauter Liebe und das Beste ja, für sein Reich suchen, nach seinen Prioritäten leben wollen. Und er sucht das Beste für uns. Und so kommen wir in den Liebesfluss hinein. Die Orthodoxen sagen Gottesdanz. In den Gottesdanz hinein von dem gegenseitigen Ehren und Lieben. Und zu dem sind wir berufen. Das ist unsere Berufung in der Ewigkeit. Und das dürfen wir hier und jetzt schon leben. Und das ist eine grosse Ehre für uns, dass wir das dürfen. Und darum möchte ich euch und mir selber Mut machen, dass wir daran denken, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und die Eifersucht ist nichts Negatives, sondern die Eifersucht kommt aus seinem Interesse, aus seiner totalen Liebe für uns raus. Das ist eine Wirkung von dem. Weil er in dem Ehebund mit uns leben will. Er sorgt für uns, wir sollen für sein Reich und für das, was seine Maßstäbe sind, besorgt sein.